Deutschlandfunk Interview.
Lange war darüber gestritten worden, ob es überhaupt eine neue Runde mit den Länderchefs geben müsse oder nicht. Die aktuelle Lage, die Corona-Lage mit den explodierenden Infektionszahlen, hat die Diskussion darüber dann am Ende schnell beendet. Es geht erneut um ein möglichst einheitliches und abgestimmtes Vorgehen der Bundesländer bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, die sich ja inzwischen dramatisch verschärft hat. Und am Telefon ist jetzt Michael Müller, SPD und noch regierender Bürgermeister von Berlin. Herr Müller, einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Müller, wird die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes in der Länderkammer im Bundesrat am Freitag scheitern?
Das glaube ich nicht, dass es scheitert, denn es müssen ja alle ein Interesse daran haben, dass wir eine Grundlage für weiteres Handeln haben. Und auch wenn einige Unionsvertreter sagen, es reicht ihnen nicht, was der Bundestag beschließt, müsste es ja dann bedeuten, wenn man zu Ende denkt, bei ihrer Ablehnung wäre gar keine Grundlage da. Und ich glaube, das kann niemand riskieren. Wir haben überall Probleme und insofern gehe ich auch davon aus, dass wir für den Bundesrat dann auch eine Mehrheit finden.
Also ist Ihre Einschätzung, auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wüst, blufft?
Ja, wie sollte es anders ausgehen als mit einem Kompromiss und einer Zustimmung? Und das ist das, was wir jetzt gerade im Bundestag haben. Der Bundestag war ja ursprünglich mit seiner Position da sehr klar und wollte die Notlage beenden und einige wenige Instrumente dann den Ländern ermöglichen. In der Diskussion der letzten Wochen hat sich ja auch durch das Agieren der Ministerpräsidenten viel verändert. Es ist nachgeschärft worden, neue Instrumente wurden formuliert, die wir in den Ländern dann nutzen können. Und daran werden doch alle ein Interesse haben, auch Herr Wüst in NRW.
Nun fordert die Union ja, dass die epidemische Lage doch weiter verlängert wird über den 25. November hinaus. Was spricht da eigentlich dagegen?
Die Frage ist auf der anderen Seite, was spricht dafür und welches Risiko geht man ein? Wir wissen, dass diese Notlagensituation, die da formuliert wurde, wirklich eine Ausnahme beschreibt, die einhergehen kann mit massiven Grundrechtseingriffen. Und wir wissen auch, dass über die gesamten letzten anderthalb Jahre Gerichte das immer kritischer gesehen haben. Gerichte vor Ort gesagt haben, nein, eine Notlagensituation ist nicht mehr gerechtfertigt mit Demonstrationsverbot, Ausgangsbeschränkung, Kontaktbeschränkung und erst recht nicht mit entsprechendem Impffortschritt.
Auf der anderen Seite, Herr Müller, wenn ich da einhaken darf, ich meine, Sie kennen genauso die Infektionszahlen wie ich. Sie kennen die Situation auf den Intensivstationen. Da ist ja schon die Frage, ob man dann ein mögliches Instrument einfach aus der Hand gibt, was einem die epidemische Notlage ja geben würde. Zum Beispiel eben auch Schließungen von Läden oder auch das Verbieten von Gottesdiensten.
Ja, aber ich glaube, wir brauchen wichtiger als einen Streit um Worte jetzt einen Streit um den guten Weg und um die Instrumente, die wir ja nutzen können. Und wir brauchen einfach weiter die Instrumente, auch reagieren zu können mit entsprechenden Kontaktbeschränkungen, zum Beispiel mit einem Alkoholverbot. Wenn man jetzt auch an die ganzen Jahresendfeiern und Weihnachtsmärkte denkt oder so, da kann das ein Instrument sein. Wir brauchen die 3G-Regel am Arbeitsplatz ganz dringend, damit wir nicht wieder nur Einschränkungen an der Schule haben, sondern auch dort, wo andere Begegnungen massiv stattfinden, eben in der Arbeitswelt. Darum geht es doch jetzt, dass wir die entsprechenden Instrumente haben und die bekommen wir durch die Bundestagsbeschlussfassung. Ich glaube, der Streit um dieses Wort Notlage ist nicht das Entscheidende, sondern die Instrumente, die wir brauchen und die bekommen wir.
Aber es gibt ja mehrere Argumente. Eins will ich trotzdem noch mal nennen. Die Union sagt ja auch, von dem Auslaufen der epidemischen Notlage gehe eben ein vollkommen falsches Signal aus. Also viele könnten das eben auch missverstehen nach dem Motto, die Pandemie ist halbwegs überstanden.
Das glaube ich nicht, jedenfalls nicht mehr. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass der Bundesgesundheitsminister ausgerechnet ja vor mehreren Wochen diese Diskussion begonnen hat und gesagt hat, wir brauchen diese Notlagensituation nicht mehr. Ich glaube, da war es noch vor der Situation, die wir jetzt haben im Herbst, das falsche Signal, gerade vom Bundesgesundheitsminister. Wir sehen jetzt aber ja und alle miteinander, die Nachrichten verfolgen, die Presse verfolgen, wie die Situation in den Krankenhäusern ist. Wir haben, glaube ich, in den allermeisten Bundesländern inzwischen schon wieder 2G-Regeln. Das heißt, es ist ja bei jedem angekommen, dass diese Pandemie nicht überwunden ist, sondern dass wir wieder besonnen agieren müssen und aufeinander achten müssen.
Gehört zur Besonnenheit dann auch, dass zum Beispiel weiterhin Großveranstaltungen wie in der Fußball-Bundesliga stattfinden können, wo Tausende zusammenkommen und damit eben auch mögliche Hotspots sich entwickeln können?
Nein, das muss man kritisch sehen. Und das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, wo man auch eingreifen kann und mit Personenobergrenzen arbeiten kann bei jeder Veranstaltungsform. Nun wissen wir beim Fußball, das findet unter freiem Himmel statt. Wir können uns in den Außenbereichen mehr zutrauen als innen. Auch außen gelten inzwischen 2G-Regeln, zum Beispiel auch in Berlin und in anderen Bundesländern. Also das heißt ja nicht, dass viele Menschen zusammenkommen ohne irgendwelche Sicherungsmaßnahmen, ohne irgendwelche Auflagen. Aber Sie haben völlig recht. So etwas kann natürlich auch der nächste Schritt sein, dass man wieder mit Personenobergrenzen auch arbeitet.
Wird darüber heute auch auf der Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen und möglicherweise auch dazu ein Beschluss gefällt, dass eben auch Zuschauer wieder nur begrenzt ins Stadion dürfen?
Das Entscheidende wäre ja, dass wir eben dieses Instrument, diesen Beschluss so fassen, dass jeder es anwenden kann, wenn die Situation vor Ort so ist, wenn die Inzidenzen im jeweiligen Bundesland das auch benötigen, dass man wieder so eingreift. Ich gehe davon aus, dass wir heute auch wieder über nahezu den gesamten Instrumentenkatalog sprechen werden und über alle Möglichkeiten. Und dann werden wir sehen, ob es Dinge gibt, auf die wir uns auch bundeseinheitlich verständigen können.
Aber gerade beim Thema Fußball, bei Bundesliga wäre es ja zwingend notwendig, dass man sich verständigt. Es kann ja nicht sein, dass in einem Bundesland alle ins Stadion dürfen und in einem anderen nur die Hälfte.
Naja, gut, wir haben schon die Situation, dass zum Beispiel auch in Berlin, da darf man nur mit der Hälfte der Kapazität dann die Stadien auch auslasten, weil wir wissen ja, das Entscheidende ist ja auch die Fahrt zum Stadion, nach dem Stadion, das Zusammenstehen, das gegebenenfalls Feiern, und auch das muss man eben reduzieren, und insofern gibt es bei uns schon Auflagen und Höchstgrenzen, aber man kann natürlich darüber hinausgehen, und richtig ist, es wäre auch klug, wenn man es bundeseinheitlich verabreden könnte.
Nun setzen ja viele Länder, Herr Müller, auf maximalen Druck. 2G ist Pflicht, zum Beispiel auch in Berlin. Da dürfen ja nur noch Geimpfte und Genesene ins Restaurant oder auch zum Friseur. Haben wir faktisch nicht längst schon einen Teil-Lockdown für Impfgegner, also für Menschen, die die Impfung ablehnen?
Naja, Sie sagen so Impfgegner und Menschen, die die Impfung ablehnen. Ich weiß immer gar nicht, was es noch für einen guten Grund geben kann, überhaupt eine Impfung abzulehnen, wenn man die Situation jetzt sieht, wenn man die Situation in den Krankenhäusern sieht. Und ich glaube, hier geht es nicht um eine Frage von individueller Freiheit, sondern hier geht es um eine Frage von Gleichgültigkeit oder auch Egoismus. Und das ist auch unfair allen Geimpften gegenüber. Das ist unfair Kindern und Studenten gegenüber. Die wollen und können Dinge erleben und werden ständig weiter eingeschränkt durch die Ungeimpften. So rum, glaube ich, muss man es auch mal diskutieren.
Aber wäre da der Weg zu einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nicht zwingend der nächste Schritt?
Ja, das wird ja auch diskutiert, dass wir das jetzt für die Bereiche, wo viele Menschen zusammenkommen, wo es diesen direkten Kontakt gibt zwischen Dienstleister und Gast oder Kunde, das wird ja auch diskutiert.
Es wird diskutiert.
Ja, nun, das ist auch nicht so einfach. Das muss man auch sehen. Wir haben offensichtlich viele Menschen, die auch jedes Angebot bisher und jedes gute Argument nicht angenommen haben. Erreiche ich die wirklich mit einer Impfpflicht oder ziehen die sich noch weiter zurück? Auch das muss man ja mit bedenken, ob der Effekt durch eine allgemeine Impfpflicht so positiv ist, wie man ihn sich erhofft, oder ob es nicht besser ist, gezielt in bestimmten Berufen nochmal mit einer Impfpflicht zu arbeiten.
Aber trotzdem lautet ja da das Argument, eine kleine Gruppe der Impfunwilligen, die wird mehr geschützt oder wird der Druck nicht erhöht als die große Gruppe, die sich impfen lässt.
Doch, er wird erhöht. Sie haben es ja gerade selbst gesagt, durch 2G zum Beispiel in Restaurants oder bei Sportveranstaltungen, bei Kulturveranstaltungen, durch die Situation, dass wir jetzt über eine Impfpflicht für bestimmte Bereiche diskutieren, durch Beschränkungen im Reiseverkehr und. Es wird ja deutlich schwerer und ungemütlicher für die, die nicht geimpft sind.
Trotzdem hat man den Eindruck eben, das haben Sie auch gesagt, vor der letzten Konsequenz, Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, schreckt die Politik trotzdem noch zurück.
Nun, wir schrecken nicht zurück, aber es ist eine Abwägung. Und das muss auch natürlich stattfinden, dass man sich damit auseinandersetzt, welche positiven oder negativen Effekte gibt es durch diese Impfpflicht. Ich gehe allerdings davon aus, dass das auch kommen wird und auch kommen muss und würde es auch unterstützen.
Hm. Nun sind ja, Sie haben auf 2G auch verwiesen in Berlin, das haben eben viele Bundesländer. Auf der anderen Seite wird das vielerorts ja eben nicht kontrolliert. Drohen dann am Ende die vermeintlich strengen Regeln doch wieder zum Papiertiger zu werden?
Nein, es wird kontrolliert. Und ich staune auch immer über diese Debatte. Offensichtlich wird bei allen Corona-Maßnahmen erwartet, dass es flächendeckend 24/7 kontrolliert wird. Nennen Sie mir doch bitte einen anderen Bereich, wo Regeln, die wir für unser Zusammenleben haben, flächendeckend 24/7 kontrolliert werden.
Aber zum Beispiel, dass in den Restaurants kontrolliert werden muss oder sollte, das müssen eben dann auch die Restaurantbetreiber machen.
Ist es völlig unstrittig, dass kontrolliert werden muss, in Berlin zum Beispiel auch durch Polizei und Ordnungsämter, aber eben auch durch Eigenverantwortung der Gäste. Ich muss nicht in ein Restaurant gehen, wo nichts kontrolliert wird, wo es keine Luca-Erfassung gibt, wo ich nicht nach meinem Teststatus oder Impfstatus gefragt werde. Die Gastronomen müssen sich fragen, ob sie nicht auch eigenverantwortlich stärker auf diese eigene Kontrolle setzen. Und das alles sind Bausteine zu den staatlichen Maßnahmen. Denn auch der Staat muss kontrollieren, völlig richtig. Das sind alles Bausteine, die dazu führen, dass wir dann eine gute Einschätzung haben, wie sicher wir uns wo bewegen können. Und so ist es in jeder anderen Situation unseres Zusammenlebens. Sie dürfen nicht bei Rot über die Ampel fahren, obwohl sie tun es auch nicht, obwohl sie wissen, dass nicht neben jeder Ampel ein Polizist steht. Wir haben Regeln und es gibt ein Mindestmaß an Eigenkontrolle und Eigenverantwortung, das man erwarten können muss.
Sagt der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, SPD. Herr Müller, danke schön für das Interview.
Ich danke Ihnen.